Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. An einem Tag, an dem uns alle das Thema Pandemie wieder einmal noch stärker beschäftigt, als es das ohnehin schon viel zu lange muss. Die Abwärtsbewegung der Infektionszahlen nimmt seit Ende vergangener Woche nicht mehr ab. Neue Varianten des Virus sorgen für eine schnellere Verbreitung. Die Sache mit dem Impfen läuft nur zögerlich an und trifft bei manchen auf Vorbehalte. Und Schnelltests für den Hausgebrauch gibt es in Deutschland, anders als in anderen Ländern, auch nicht. Und trotzdem haben seit heute viele Schulen und Kindertagesstätten wieder geöffnet. Und trotzdem sollen in wenigen Wochen Abschlussprüfungen stattfinden, als gäbe es weder Corona noch Covid. Und trotzdem fordern die Kultureinrichtungen nach wie vor, dass sie wieder öffnen dürfen. Theater, Oper und Konzerte mit Publikum, Museen mit BesucherInnen. Seit heute hat diese Forderung neuen Auftrieb bekommen. Heute nämlich haben 40 Organisationen und Einrichtungen aus Kultur und Sport ein, Zitat, modulares Konzept mit Blick auf eine kontrollierte Rückkehr von ZuschauerInnen und Gästen zu Veranstaltungen vorgestellt. Entwickelt wurde es von 20 Expertinnen und Experten, etwa aus den Bereichen Infektiologie, Virologie, Raumlufttechnik, Gesundheitsökonomie sowie Sport, Kultur und Rechtswissenschaften. Sebastian Engelbrecht hat Ihnen zugehört.
Es ist eine seltene Allianz von 42 Organisationen aus Kultur und Sport. Sie reicht vom Deutschen Kulturrat über die Berliner Opern und die Berliner Philharmoniker bis zur Deutschen Fußballliga und der Volleyball-Bundesliga. Alle gemeinsam haben einen Plan vorgelegt, wie trotz der Corona-Pandemie Kultur- und Sportveranstaltungen mit Zuschauern wieder möglich werden sollen. Für diese Allianz aus Sport- und Kultureinrichtungen hat ein Expertenkreis das Konzept erarbeitet. Zu ihm gehört Georg Christian Zinn, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin.
Wir sehen jetzt eine deutlich veränderte Situation im Gegensatz vor der zweiten Welle. Die medizinischen Bereiche, die Intensivstationen sind nicht mehr so belastet. Wir haben zum Beispiel 2000 Intensivbetten weniger belegt als noch vor wenigen Wochen.
Anders als die Ministerpräsidenten und das Bundeskabinett empfiehlt dieser Expertenkreis, sich nicht primär an der Zahl der Neuinfektionen zu orientieren. Wichtiger sei die Belastung des Gesundheitswesens. Die Zahl der Pandemietoten werde nach der flächendeckenden Impfung in den Altenheimen auch künftig weiter zurückgehen. Und höhere Infektionszahlen bedeuteten künftig nicht zugleich auch, dass die Intensivstationen stärker belegt seien. Den Alternativplan zum Lockdown sehen die Expertinnen und Experten als Handlungsempfehlung an die Regierenden. Für die Kulturbranche äußerte sich die Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea Zietschmann, sehr grundsätzlich.
Die Erfahrung nach fast einem Jahr Leben mit Corona hat uns deutlich gemacht, den Tag X wird es nicht geben, an dem alles wieder wie vorher sein wird, an dem wir die Philharmonie öffnen und die Berliner Philharmoniker vor einem vollen Haus spielen können. Wir müssen also einem dynamischen Prozess begegnen. Wir müssen Wege finden und definieren, das Leben auch mit Corona, so gut es geht, für die Gesellschaft, für uns zu gestalten.
Das sogenannte Basiskonzept sieht vor, dass Kultur- und Sportveranstaltungen drinnen mit 25-30% Auslastung stattfinden können, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Dazu gehören Maskenpflicht und Abstandsgebot. Tickets werden personenbezogen verkauft. Bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Auch die An- und Abreise der Zuschauer ist geregelt. Der Gesundheitsökonom Florian Keinzinger, Mitglied des Expertenkreises, plädiert für eine Standardisierung der Hygienekonzepte in Kultur und Sport.
Was wir vorschlagen, um einen Wildwuchs der Hygienekonzepte zu vermeiden, dass jeder sein eigenes Konzept, die einen sehr gut, die anderen vielleicht eher durchschnittlich entwickeln, schlagen wir vor, dass das einen fachärztlichen Standard bekommt. Wir haben eine Disziplin in der Medizin, vor allem die Hygiene- und Umweltmedizin, die sich mit solchen Fragen auskennt, aber auch andere Fachrichtungen.
Wenn eine moderne Lüftungstechnik vorhanden sei, könnten über das Basiskonzept hinaus auch mehr Zuschauer zugelassen werden, meinen die Experten an der Seite der Kultur- und Sportveranstalter. Dazu müsse ein fachärztliches Hygienekonzept vorgelegt werden.
Wir glauben, dass es sinnvoll ist, so eine Art Kontrollfunktion reinzubringen über ein fachärztliches Konzept, auch als Angebot an die Politik, um dort auch Vertrauen für Hygienekonzepte aufzubauen. Und wer diesen Standard erfüllt, gemeinsam mit raumlufttechnischen Untersuchungen, die teilweise gar nicht so kompliziert sind, das muss keine wissenschaftliche Untersuchung sein, da kann man mit relativ wenig Aufwand schon sehr, sehr gut abschätzen, wie die jeweilige Situation in einem Theater oder einer Oper ist.
Das Maximalkonzept würde sogar volle Opern- und Konzerthäuser und Sportarenen erlauben. Dazu müssten die Veranstalter Corona-Antigentests zur Verfügung stellen. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, zeigte sich von dem dreistufigen Konzept des Expertenkreises überzeugt. Man wolle wieder öffnen, zugleich wolle man Besucher und Mitarbeiter vor dem Virus schützen. Das Konzept zeige, dass beides möglich sei.
Sebastian Engelbrecht über eine neue, wissenschaftlich begleitete Initiative zur Öffnung von Kulturorten. Mit unterschrieben hat sie der Deutsche Bühnenverein. Und weil ein Verein natürlich keinen Füllfederhalter halten kann, musste das stellvertretend sein Direktor Marc Grandmontagne tun. Ob denn dabei angesichts stagnierender Zahlen, hoher Risiken und großer Verantwortung seine Hand gezittert hat, das habe ich ihn am Nachmittag gefragt.
Nein, überhaupt nicht. Denn das Papier soll ja einen Weg aufzeigen, wie unter den Bedingungen des Infektionsschutzes auch eine Öffnung wieder möglich ist. Heißt also, wir versuchen auf den Erfahrungen der letzten Monate, auf Studienergebnissen, auf praktischen Erfahrungen auch aufbauend eine Möglichkeit, einen Weg aufzuzeigen, unter bestimmten Bedingungen wieder in die Öffnung einzutreten, einen Schritt in die Normalität zu gehen, aber dabei natürlich dem Thema Infektionsschutz einen ganz hohen Stellenwert gewähren. Das heißt, also man kann nie ausschließen, dass es eine Infektion gibt. Das können Sie aber auch nicht, wenn Sie spazieren gehen oder in den Supermarkt. Aber mit den Vorrichtungen, die dort genannt werden, lässt sich das einigermaßen gut ausschließen. Und deswegen hat die Hand nicht gezittert.
Nun haben Sie selbst gerade gesagt, erarbeitet in den letzten Monaten. Da gab es ja ganz vorsichtige Signale, dass es ein bisschen besser werden könnte, dass die Zahlen runtergehen, jedenfalls nicht mehr stark steigen. Das hat sich leider in den letzten Tagen nochmal verändert. Gab es da nochmal ein neues Überlegen? Gehen wir damit jetzt wirklich raus?
Nein, also natürlich gehört das immer dazu, dass wir das auch beobachten und auch die Wahl des Zeitpunktes ist natürlich eine, die ein bisschen sensibel ist. Allerdings müssen wir sagen, nach einem Jahr Pandemiebekämpfung und auch ein Pandemieertragen gibt es natürlich auch einfach ein Wissen, was gewachsen ist. Ein Wissen im Umgang mit dieser Erkrankung, ein Wissen um die Übertragung und auch wie man diese Krankheit bekämpft, wie man sich davor schützt. Und das Schöne an dem Papier ist ja, das ist nicht von uns. Also es ist kein Verbandspapier, sondern das haben 20 Wissenschaftler geschrieben, die sich eben damit auskennen. Und wir machen uns gewissermaßen deren Erkenntnisse zu eigen. Dem liegen ja auch Studien zugrunde, beispielsweise Untersuchungen im Konzerthaus Dortmund über die Aerosolbildung und ganz viele andere. Also insofern, was wir ja alle miteinander als Gesellschaft gelernt haben, ist, wie kann man sich eigentlich von dem Virus auch schützen? Also Mund-Nasen-Schutz, Abstand, Handdesinfektion und so weiter. Das findet ja alles auch in dem Konzept Niederschlag. Und da uns die Pandemie aber noch eine ganze Weile begleiten wird, eben durch die langsame Impfung, aber auch durch die Mutationen, glaube ich, ist es an der Zeit, dass man sich aus diesem Schwarz-Weiß-Denken auch ein bisschen verabschiedet und einfach jetzt vorsichtig nächste Schritte mit zu einer größeren Differenzierung auch ins Auge zieht.
Und es sind ja, Herr Grandmontagne, noch nicht mal Forderungen, sondern Vorschläge, die da gemacht werden. 25-30% in den Konzertsälen zum Beispiel. Warum ist es so wichtig, wenigstens dieses Drittel wieder in die Häuser, in die Orte zu bekommen, an denen Kultur stattfindet?
Also das Konzept arbeitet ja mit einem Drei-Stufen-Plan. Es gibt einmal eben diese Basisvariante, das ist das, was Sie gerade beschrieben haben, die 25-30%. Dann gibt es als zweites eine Variante mit fachärztlicher Begleitung. Das ist die, die die Spezifika des Ortes auch in Augenschein nimmt. Und dann gibt es gewissermaßen die Maximalvariante mit Testungen und so weiter. Also was hier gemacht wird in Abstufungen, ist die Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt. Und für die meisten öffentlichen Theater- und Konzertsäle wird übrigens die Variante 2, also die unter fachärztlicher Begleitung auch die realistische sein, denn die meisten Häuser haben ja auch qua Gesetzeswegen ein individuelles Hygienekonzept, was unter fachärztlicher Begleitung und auch unter technischen Vorrichtungen wie Lüftung in den letzten Wochen und Monaten auch erarbeitet worden ist. Viele Bundesländer übrigens gehen auch dazu über, dass sie die Lüftungsanlagen in den öffentlichen Häusern zertifizieren. Das heißt, wir können genau sagen, der Goldstandard ist die Frischluftzufuhr am Platz. So und so viele Personen können dann so und so lange Zeit in dem Raum sitzen, ohne sich einem messbaren Infektionsrisiko zu begeben. Und das sind eben alles objektive Argumente, mit denen wir sagen, wir müssen langsam wieder darüber nachdenken, auszumachen, denn die Kollateralschäden in der Gesellschaft beginnen auch den Nutzen der Pandemiebekämpfung einfach zu überwiegen.
Und dass es vielleicht doch einen Unterschied macht, ob auf der Bühne Brecht gespielt wird oder Wagner mit vielen Posaunen und Trompeten, das sind Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Musik auch bereit zu akzeptieren.
Sie haben total recht, das sind erstmal zwei verschiedene Dinge, denn dieses Konzept ist ja erstmal eine, das sich an die Versammlungsstätte, also an den Zuschauerraum widmet. Der Arbeitsschutz, also dass es auf der Bühne stattfindet, steht nochmal auf einem ganz anderen Platz. Da gelten andere Vorschriften im Arbeitsschutz und in der Tat große Musiktheaterwerke, große Orchesterwerke, große Chorwerke sind zurzeit nicht möglich.
Wir berichten ja auch in dieser Sendung sehr regelmäßig darüber, was noch alles zu ist und wie schlimm das für die Menschen ist, die normalerweise auf Bühnen oder in Konzertsälen stehen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern eben auch, weil ihre Identität genommen wird. Warum kommt diese Initiative jetzt nach einem Jahr? Warum nicht schon vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr?
Naja, es hat zum einen, glaube ich, einfach ein bisschen gedauert, bis die Erkenntnisse gewachsen sind. Es hat auch gedauert, glaube ich, bis die Bereitschaft oder die Netzwerke so gewachsen sind, dass eben unproblematisch auch so eine Allianz möglich ist. Aber zum anderen hat es natürlich auch was mit gesellschaftlicher Solidarität zu tun. Auch wir sind ja den Weg des Lockdowns bisher mitgegangen. Wir haben uns an die Regeln gehalten. Wir haben auch die politische Ebene, mit der wir zusammengearbeitet haben, unterstützt, weil uns ist ja auch daran gelegen, dass wir jetzt nicht irgendwie ausscheren und sagen, jetzt ist Schluss, wir glauben nicht mehr an die Pandemie, sondern bisher war eben der Lockdown, glaube ich, ein gutes Mittel. Jetzt allerdings liegt der Erkenntnisstand irgendwie anders und auch die Bereitschaft in der Bevölkerung ist eine andere. Also wir haben eine andere Situation. Zudem muss man sagen, dass durch die Impfung von Risikogruppen sich die Belastung des Gesundheitssystems und die Zahlen nicht mehr parallel entwickeln. Das heißt, dieses Stieren auf diese Inzidenzwerte ist nicht mehr so aussagekräftig wie früher. Das heißt, wir müssen in so einen Prozess reinkommen, mit der Sachlage differenzierter umzugehen. Und das ist ein Beitrag von unserer Seite, von dem wir hoffen, dass er jetzt auch auf die Bereitschaft der Politik trifft.
Was ist denn, Herr Grandmontagne, an, schlimmes Wort, Überwachungsmaßnahmen oder Prüfmaßnahmen vorgesehen? Also wie finden Sie heraus, ob jetzt nicht doch in Hannover das Schauspiel daran schuld ist oder in Wuppertal die Oper, dass plötzlich Zahlen wieder nach oben gehen?
Also in dem Konzept sind die erstmal gar nicht drin, sondern das bezieht sich ja auf den Zustand, der schon Realität ist. Also wir haben, als wir noch vor dem zweiten Lockdown waren, in verschiedenen Bundesländern durch die Corona-Schutzverordnungen Möglichkeiten gehabt, dass wieder geöffnet werden durfte. Und da war eben in vielen Bundesländern auch ein Bestandteil die Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern, das heißt eine Nachverfolgbarkeit. Also für mein eigenes Bundesland, ich wohne in Köln, also in Nordrhein-Westfalen, da gab es eben die Möglichkeit, dass bei Veranstaltungsstätten mit festen Sitzplätzen, wie das im Theater der Fall ist, eben bis zu einer gewissen Anzahl auf den Abstand sogar zu verzichten, wenn die Nachverfolgbarkeit gegeben ist. Das heißt, alle Menschen müssen sich ja dann auch datenschutzkonform auch registrieren, damit man weiß, wer hat wo gesessen. Und das sind alles Dinge, die natürlich in diesem Konzept mit aufgenommen werden, aber sie werden nicht von dem Konzept jetzt gefordert, sondern sie bauen auf der realen Situation auf.
Nun liegt dieses Konzept seit heute Morgen 11 Uhr vor. Was passiert jetzt? Was soll jetzt passieren?
Wir gehen ja jetzt in eine Phase, in der die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit der Bundeskanzlerin nochmal darüber beraten, wie es weitergeht. Am 3. März ist, glaube ich, das Treffen. Der aktuelle Lockdown geht bis zum 7. März und die Pressemeldungen der letzten Stunden lassen ja ein bisschen Hoffnung aufkeimen, dass die Bundeskanzlerin jetzt doch bereit ist, über Öffnungsstrategien nachzudenken in mehreren Stufen. Auch die Kultur ist eben eine davon. Und wir hoffen jetzt, dass mit dem, was wir hier erarbeitet haben, was die Experten erarbeitet haben, wir einen Beitrag dazu leisten, um einen solchen Öffnungsschritt eben auch leichter verständlich, aber auch leichter kalkulierbar zu machen.
Marc Grandmontagne war das, der geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Vielen Dank. Anderes Land, gleiches Problem. Auch in Frankreich drängen die kulturellen Einrichtungen auf ihre Wiedereröffnung. Dort allerdings nicht auf so brave Weise wie hier in Deutschland, sondern auch mit regionalem Ungehorsam gegen die nationalen Auflagen. Bürgermeister haben ihre eigentlich geschlossenen Museen eigenmächtig für das Publikum geöffnet, zuletzt in Perpignan. Der Bürgermeister von Marseille sprach von kulturellem Notstand. In verschiedenen kleinen und großen Kommunen öffneten Theater Anfang Februar symbolisch für eine Stunde als Akt des Protestes. Die Kulturnation macht Druck auf Kulturministerin Roselyne Bachelot. Die geht nun mit ihrer Ankündigung von Testkonzerten in zwei Großstädten in die Gegenoffensive und riskiert damit viel, politisch, vor allem aber auch gesundheitlich. Eberhard Spreng berichtet.
L'hypothèse, l'année sans festival est exclue.
Einen Sommer ohne Festivals wird es nicht geben. Das sagte Frankreichs Kulturministerin bei einem Fernsehauftritt vor wenigen Tagen. Seit Wochen steht sie unter dem Druck einer Kulturszene, die mit diversen Protestaktionen, Demonstrationen und einer Klage vor dem Verfassungsgericht gegen die im vergangenen Oktober ergangene Verordnung der Schließung der Kultureinrichtungen aufbegehrt. Mit einer Reihe von Testkonzerten will die dadurch stark unter Druck stehende Roselyne Bachelot nun für die französische Kultur eine Öffnungsperspektive schaffen. Im Nachrichtensender La Chaîne Info sagte sie, es wird zwei Experimente in Marseille geben, zwei Konzerte mit jeweils 1000 Personen auf Sitzplätzen, von denen sie aber auch aufstehen dürfen. Sie werden vorher einen Test machen, aber die positiv Getesteten werden nicht ausgeschlossen, denn wir wollen eine realistische Durchmischung. In Paris führen wir den Versuch mit dem Pariser Krankenhausverband durch. Hier werden die Leute stehen, ein sehr wichtiger Test, weil er eine problematische Konzertsituation simuliert. Bereits im August letzten Jahres hatte die Universitätsmedizin Halle in der Arena Leipzig ein Testkonzert mit Sänger Tim Bezko durchgeführt. Schon damals, wie bei dem im Dezember in Barcelona und ein im Londoner The 100 Club durchgeführter Test, gaben Anlass zu Hoffnungen. Es kam nicht zu Infektionen. In Leipzig wurden die Besucher mit Contact Tracern verfolgt. Ihre Laufwege wurden damit erfasst, Bewegungsmuster aufgezeichnet, welche Flächen sie berührten, die Dauer von Kontakten zwischen den Konzertbesuchern, verschiedene Sitzdichten überprüft. Aber alle bisherigen Konzertexperimente hatten eine entscheidende Voraussetzung. Keine der in den Konzertsaal oder in den Club eingelassenen Gäste durften positiv auf Corona getestet worden sein. Das soll nun in Frankreich anders werden. Man wird, wie angekündigt, auch Menschen mit dem Virus in den Saal lassen. Alle Konzertbesucher werden wiederum nach einer und zwei Wochen erneut getestet. Das Marseiller Experiment Ende März begleitet INSERM, das Nationale Gesundheits- und Medizinforschungsinstitut. Das Pariser Konzert mit 5000 stehenden Zuschauern zusätzlich der Pariser Krankenhausverband. Alle Konzertbesucher im Alter von 20 bis 40 Jahren und ohne Vorerkrankung bekommen Desinfektionsmittel und stehen unter Maskenzwang. Ein wissenschaftliches Kolloquium, so die Planung, soll die Ergebnisse am 8. April auswerten. Wenn es zu keiner Infektion gekommen ist, haben die Kulturszene und ihre Kulturministerin einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Wenn sich Menschen in den Veranstaltungen infiziert haben, dann hat Roselyne Bachelot ein ethisches Problem. Denn dann hätte der Staat zusammen mit einer öffentlichen Einrichtung wissentlich eine Infektionssituation geschaffen, die nicht einmal Impfstoffentwicklern gestattet ist. Denn auch die dürfen ja weder eine geimpfte noch eine ungeimpfte Person aus der Placebo-Gruppe willentlich einem Infektionsrisiko aussetzen. Während in Deutschland die Zero-Covid-Strategie immerhin diskutiert wird und die Bereitschaft vorhanden ist, auf Kultur im Dienste der Pandemiebekämpfung zu verzichten, hat sich in Frankreich der Wertemaßstab verschoben. Die Kulturnation ist bereit, für die Renaissance der nun fast schon seit einem Jahr verstummten Kultur ein höheres Risiko einzugehen. Deshalb zitieren Medien wie La Chaîne Info gerne Stimmen wie die des angesehenen Pariser Infektiologen Eric Combe. Ich glaube, die Gesundheitsdebatte nimmt in dieser Krise einen zu großen Raum ein. Wir hören viel zu wenig die Stimme der Philosophen. Es fehlt die Ethikdebatte, die Frage, wie wir mit unseren Kranken umgehen sollen. Wir hören viel zu sehr auf Epidemiologen oder Mathematiker, die uns Katastrophen vorhersagen. Ich bin doch selbst Arzt und weiß um die psychischen und sozialen Probleme. Die bleiben ungelöst. Auch für die Jugend ist das sehr schwierig. All das müssen wir berücksichtigen. Wir müssen wieder anfangen zu leben, sonst versinken wir in Pessimismus. Das Leben ohne Kultur wird zum zentralen Problem erklärt. So rief der Marseiller Bürgermeister Benoît Payan den État d'urgence culturel, den kulturellen Notstand, aus und kündigte autonome Theateröffnungen an. Auf der stadteigenen Internetseite Made in Marseille erklärte er:
On souffre de ne pas partager d'émotions, on souffre de...
Wir leiden alle darunter, unsere Gefühle nicht gemeinsam erleben zu können. Die Kultur ist Teil unseres Lebens. Sie hat uns aus unserem barbarischen Urzustand befreit, war Voraussetzung unserer Menschwerdung. Das Fehlen von Kultur macht unser Leben monoton. Warum können wir morgens die U-Bahn nehmen und arbeiten, aber danach nicht in eine Ausstellung? Warum ist es gefährlicher, in ein Kino zu gehen, als in einen Supermarkt? Auch der Lyonnaiser Bürgermeister opponierte gegen die Zentralmacht, als er die eigenwillige Öffnung von zwei Museen der Rhone-Stadt ankündigte. Die Kultur wird zum Instrument einer Fronde, mit der sich die Provinz gegen Macrons Zentralmacht auflehnt. Daran sind grüne Bürgermeister beteiligt, aber auch der Rassemblement National-Bürgermeister Louis Alliot im südfranzösischen Perpignan. Gegen seine Entscheidung, eigenwillig die vier Museen der Stadt zu öffnen, geht inzwischen der Präfekt gerichtlich vor, also die lokale Vertretung der Staatsmacht im Departement Pyrénées-Orientales. Man fragte Roselyne Bachelot, welche Gefühle sie hat, wenn sie gerichtliche Schritte gegen die Öffnung von Kultureinrichtungen mittragen muss. Die kluge Kulturministerin weiß natürlich um das politische Kalkül, das Macrons Opposition oder besser Oppositionen verfolgen. Ihr Vorstoß ist somit auch der Versuch, sich in der hitzigen Kulturdebatte etwas Luft zu verschaffen. Allerdings ist aufgrund der gegenwärtigen französischen Pandemiesituation noch nicht absehbar, ob sich eine der von Bachelot genannten Voraussetzungen für die Durchführung der Testkonzerte für Ende März, Anfang April überhaupt abzeichnet. Ein nachhaltiger Abwärtstrend bei den Neuinfektionen.
Eberhard Spreng über ein riskantes Experiment in Frankreich. Eine Etage tiefer und dann hinten rechts um die Ecke sitzt meine Kollegin Doris Schäfer-Noske mit den aktuellen Kulturmeldungen und einer NRW-Initiative zur besseren Absicherung von Menschen aus der Kulturwelt.
Ja, es darf nicht noch einmal passieren, dass Künstlerinnen und Künstler urplötzlich vor dem Nichts stehen. Das hat die Kulturministerin von Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Pönsken, betont. Unter ihrer Federführung arbeiten zurzeit die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder an Lösungen für eine bessere soziale Absicherung von Kulturschaffenden. Lösungen, die dann auch Thema sein werden bei ihrer Frühjahrstagung im März. Pfeiffer-Pönsken wies noch einmal auf die prekäre Situation vieler Beschäftigter in der Kulturbranche hin. Gerade freischaffende Künstlerinnen und Künstler hätten oft keine großen finanziellen Rücklagen, sagte sie. Manche arbeiteten zurzeit zum Beispiel an Supermarktkassen, um irgendwie über die Runden zu kommen und seien deshalb aus der Künstlersozialkasse rausgeflogen, ein Umstand, den die Ministerin als absolutes Unding bezeichnete. Gestern ist das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland eröffnet worden. Die jüdischen Gemeinden wollen in diesem Festjahr ein breites Publikum mit der jüdischen Tradition und Kultur vertraut machen. Der Publizist und Politologe Raphael Seligmann sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Es gibt seit Jahren einen zunehmenden Antisemitismus oder eine Judenfeindschaft und die beseitigt man nicht, indem Sonntagsreden gehalten werden, so gut die Absicht von Herrn Steinmeier und anderen ist. Und es genügt auch in meinen Augen nicht, dass man Holocaust-Überlebende in die Schulen schickt, sondern mir wäre es wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man übereinander liest. Und wenn das gelingt, wenn man begreift, da sind andere Menschen, nicht irgendwelche Exoten des Grauens, sondern Menschen in unserer heutigen Zeit, dann hat man gewonnen.
Der Publizist und Politologe Raphael Seligmann war das zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das gestern eröffnet worden ist. Kann nur von einem Verrückten gemalt worden sein. Dieser Satz steht auf Norwegisch in der oberen linken Ecke des Gemäldes Der Schrei von Edvard Munch. Mit bloßem Auge kaum zu sehen, weil mit Bleistift geschrieben, ist über die Herkunft dieses Satzes viel und lange gerätselt worden. Jetzt wurde das Bild umfassend untersucht. Es soll nämlich nächstes Jahr bei der Eröffnung des neuen Nationalmuseums in Oslo gezeigt werden. Und bei dieser Untersuchung kam nun zweifelsfrei heraus, diese Inschrift stammt vom Künstler selbst, also von Edvard Munch. Soweit die Kulturmeldungen.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Marina Schweizer mit den Informationen am Abend. Ein Thema dann ab 18.10 Uhr, die anhaltenden Ausschreitungen in Spanien nach der Festnahme eines Rappers. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.